Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich im Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne
und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist.
Willkommen, eine frische Podcast-Folge von Erfolgreich im Herzbusiness, heute mit einem Doppelgast. Und ich freue mich so wahnsinnig, die sympathischen und wundervollen Petra und Mukta zu begrüßen. Petra und Mukta, wir durften uns vor einem guten Jahr kennenlernen und ich war sofort begeistert von eurer Tiefgründigkeit. Ich freue mich so sehr, dass wir heute hier gemeinsam mal ein bisschen plaudern dürfen. Hallo ihr zwei.
Hallo Nicole. Wir freuen uns sehr auch. Danke, ja, dass du uns eingeladen hast.
Ja, Petra Zubach und Mukta Fischer, das sind zwei Namen, die werden nur immer zusammen auftauchen. Ihr seid ein wirkliches Business Couple und ja klar, ne, Susanne und ich, wir lieben Business Couples, wir lieben Frauen, die gemeinsam losgehen, die gemeinsam die Welt besser machen wollen. Und jetzt bin ich gespannt, wie unser berühmtes Satzergänzungsspiel beginnt. Denn ja, ich guck mal, wer als Erster antwortet oder wen ich ausgucke, um den Satz zu ergänzen, den ich euch mitgebracht habe. Bei den ersten beiden liegt die Sache auf der Hand. Ich möchte gerne von Petra wissen. Petra ohne Mukta ist Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Einfach Petra.
Und Mukta ohne Petra ist?
Nur die Hälfte.
Wie schön, ihr zwei. Ja, so empfinde ich es auch. Ihr ergänzt euch wirklich. Ihr seid wirklich ein Couple im besten Sinne, ein Business Couple, also nicht Lebenscouple, obwohl ihr sehr viel Zeit miteinander verbringt, auch glaube ich privat gemeinsam Urlaub macht und nicht nur zusammen arbeitet und Menschen helft auf den wahren Grund ihrer Krise, ihrer psychischen Beeinträchtigung, ihrer ihrer Seelenkrise zu kommen, sondern ihr verbringt auch privat viel Zeit miteinander, richtig?
Ja, das stimmt. Wir mögen das gerne.
Wenn wir arbeiten, genau.
Ja. Und mein Mann mag das zum Glück auch, denn sonst hätte ich oft ein Problem. Ich habe ja auch einen ganz wunderbaren Ehemann und wir mögen natürlich gerne auch Zeit zu zweit, aber auch die Zeit zu dritt ist immer wirklich eine wunderschöne Freundschaftszeit.
Ja, das ist was Ungewöhnliches und bestimmt auch etwas, um das ihr oft beneidet werdet, oder?
Ja, ich glaube schon. Mhm. Also es gibt immer mal wieder so einen Antrag, ob man sich uns anschließen kann.
Wir kennen das auch. Also wir werden auch ganz häufig gefragt, wie das so ist, gemeinsam Geschäft zu machen, gemeinsam was aufzubauen, ein gemeinsames Baby zu haben. Das ist ja auch was Wundervolles. Ja, der nächste Satzergänzung lautet, und da könnt ihr ja mal gucken, wer Lust hat, darauf zu antworten. Das eigene Buch mit den eigenen Namen vorne drauf in den Händen zu halten, ist, Pünktchen, Pünktchen,
ein Endlich-Moment
voller Glückseligkeit geschafft.
Ja, endlich, ne? Das ist schon, da ist ganz viel Herzblut reingeflossen, ganz viel Liebe. Vielleicht könnt ihr es mal in die Kamera halten, das gute Werk, denn das ist ja auch der Anlass, warum wir uns heute treffen, dass jetzt das Buch erschienen ist, durch die Krise zur Wurzel. Und der Untertitel lautet, entdecke die verborgene Botschaft deiner Biografie und erschaffe dich neu. Ganz, ganz wichtiges Thema, denn wir Menschen suchen ja nach Antworten und wir suchen auch nach Antworten in unserer Lebensgeschichte. Und wir werden heute noch darauf zu sprechen kommen, was wir mit den Antworten anfangen können und vor allem, wie wir sie uns am besten geben. Denn da gibt es ja viele Wege nach Rom. Aber bevor wir das tun, möchte ich gerne noch wissen, die Satzergänzung, über das innere Kind hört man so viel, unserer Meinung nach, Pünktchen, Pünktchen.
Ist das innere Kind heute zu einem Mythos geworden?
Ja. Ein großer Begriff und da lohnt es sich noch mal genauer hinzugucken, ne? Das machen wir heute auf jeden Fall, denn das innere Kind ist tatsächlich im Munde aller, aber es lohnt sich dann noch mal zu gucken, ob wirklich nur das innere Kind uns Auskunft geben darf, wie wir unsere Krisen bewältigen, wie wir besser leben, wie uns Leben besser gelingt oder ob da vielleicht noch der ein oder andere Aspekt hinzukommen kann. Ja, und die letzte Satzergänzung lautet, wenn ich nicht Coachin, Lebensbegleiterin geworden wäre, dann
hätte mir ein wichtiger Entwicklungsschritt in meinem Leben gefehlt.
Ja, also gar nicht so gut denkbar, oder, Mukta? Wie ist bei dir, Petra?
Dann würde ich heute noch in meinem Leben hinterherrennen.
Also man darf mit Fug und Recht sagen, die Ausbildungen, die zahlreichen Ausbildungen, die ihr absolviert habt, die vielen, vielen Coachings, die ihr gegeben habt, die tausenden Stunden, in denen ihr Menschen dabei begleitet habt, das Leben dann zu einem besseren zu machen, hat euch auch selbst geprägt. Kann man das so sagen?
Ja, unbedingt. Ich glaube sogar, dass man das gar nicht losgelöst voneinander sehen kann. Während meiner ersten intensiven Ausbildung im Bereich der humanistischen Psychologie, da hatte ich einen Dozenten, der hat immer gesagt, der Klient zahlt dafür, dass wir wachsen. Und damals fand ich das unmöglich. Aber heute verstehe ich, was er gemeint hat. Denn wir können ja jemanden nicht weiterführen, als wir selber sind. Und unsere eigenen Lebenskrisen haben uns immer wieder herausgefordert, die Antworten zu suchen. Und mit diesen Antworten konnten wir dann eben anderen helfen. Und so hat sich das gegenseitig
Ich habe früher immer schon gesagt, wenn du dich weiterbilden willst, wenn du wirklich wachsen willst auf allen Ebenen, dann wirst du erstmal Eltern. Und wenn du das geschafft hast, dann machst du vielleicht eben auch noch Ausbildung auf der Persönlichkeitsebene und dann wirst du Coach oder Heiler, Therapeut. Und wenn auch das nicht reicht, dann leitest du noch Gruppen. Dann bist du durch.
Sehr gut, sehr gute Lebensphilosophie. Ja, ihr seid wie lange jetzt schon gemeinsam im Einsatz und vielleicht auch kann jede für sich mal sagen, wann diese Reise, die ihr jetzt angedeutet habt, jeweils angefangen hat.
Also kennengelernt haben wir uns 2008 auf einer Weiterbildung, auf einer gemeinsamen Weiterbildung und wir sind uns deshalb sozusagen ins Auge gefallen, weil wir in der Vorstellungsrunde jede von uns gesagt hat, ich bin Mutter von 6 Kindern und ich habe einen kranken Mann. Und das mit den 6 Kindern trifft man ja jetzt nicht immer überall und nicht auf solchen Fortbildungsseminaren. Ja, und die Kombination quasi alleinerziehend, Alleinernährerin zu sein mit einem kranken Mann und 6 Kindern, das habe ich jetzt bisher noch keinen getroffen, der diese Lebenserfahrung mit uns geteilt hat. Und so haben wir uns also kennengelernt 2008.
Genau. Ja, das war bestimmt ein sehr besonderer Moment zu sehen, da hat jemand ähnliche Herausforderungen, aber eben auch ähnliche Ideen für die Zukunft, ne? Denn euch verband ja dann nicht nur dieses biografische Detail, sondern ihr wolltet auch lernen, lernen, lernen. Ne? Ewiges Lernen ist ja eine eurer ganz großen Maximen. Aber was fand statt zwischen Kennenlernen und boah, wir legen wirklich zusammen, wir ziehen gemeinsam los? Da ist ja doch noch mal eine Menge passiert, oder, Mukta?
Ja, also schon, dass wir nach unserem Kennenlernen dann angefangen haben, uns anzuschauen, was hat wer für eine Expertise, wo ist die Lücke, wo sind Überschneidungen, Gemeinsamkeiten und haben dann ganz schnell festgestellt, wenn wir diese Lücken schließen jeweils und die Gemeinsamkeiten zusammenpacken und das andere noch größer werden lassen, dann können wir etwas erschaffen, was jeder Einzelne von uns nicht kann. Und da war dann die Lust darauf geweckt. Und dann haben wir geguckt, Wahnsinn. Wie setzen wir das um, haben uns gegenseitig bei den eigenen Fortbildungen besucht, haben dadurch schon mal gemerkt, aha, das ist die Expertise des anderen, wo kann das bei mir mit reinwirken? Und dann kam das innere Kind noch größer zu machen.
Ja, Wahnsinn. Und Petra, was waren das für Expertisen? Ihr kommt ja schon aus ein bisschen verschiedenen Richtungen.
Ja, total. Also nicht nur ein bisschen. Wir kommen auch weltanschaulich aus unterschiedlichen Universen sozusagen. Ganz total krass anders. Was mir es ganz leicht gemacht hat, ich habe immer so ein bisschen mit der Kinesiologie geliebäugelt und hatte schon länger die Idee, ich würde das so gerne lernen. Die Ausbildungen, die es damals auf dem Markt gab, waren relativ teuer und für mich zu dem Zeitpunkt nicht erschwinglich. Und Mukta bot eine Kompaktausbildung an und das war im Grunde, ja, das muss ich haben. Und dann habe ich angefangen, von ihr zu lernen und bin dann da reingegangen in ihre Kinesiologie-Ausbildung. Mit all den anderen Sachen, Entschuldigung.
Ja, also Mukta kommt eher aus dem, kann man das sagen, körperlichen Bereich, körpertherapeutisch?
Körperlich und feinstofflichen, genau.
Während Petra, du klassisch auch gerne mit Gesprächstherapie vorangehst, mit Gesprächscoaching, richtig?
Genau, also meinem allerersten Beruf hatte ich zwar auch einen medizinischen Hintergrund, ich war Krankenschwester und OP-Schwester. und bin dann über verschiedene Wege und Weiterbildungen und Ausbildung zum Trainer im Sportmentoring gelandet. Ich habe einige Jahre als Sportmentor im Profi- und Leistungssport gearbeitet und ich hatte eine ganz starke Verwurzelung im theologischen Bereich. Also ich war in einer Prägung aufgewachsen, die, wenn man es jetzt mal ein bisschen streng sagen würde, fundamentalistisch christlich war. Also nichts Böses, aber schon sehr eng im Denken, ein sehr enges Weltbild. Und Mukta kann ja mal gerade sagen, was ihr Gegenteil war.
Ja, also ich komme auch aus der Körperarbeit. Ich wollte immer mit Menschen arbeiten und habe den Weg als Masseurin, damals hieß das so noch, heute ist das Physiotherapie, eingeschlagen. Und dann bin ich relativ schnell Mutter von 6 Kindern geworden. Und die haben mich vor Herausforderungen gestellt, wo der ein oder andere sagte, ja, da musst du zur Alternativmedizin gehen. Das geht so nicht, das können wir nicht. Und das wiederum hat mich so fasziniert, dass ich das lernen wollte und bin dann über die Chakraarbeit in die Kinesiologie, in den Schamanismus gelandet und dachte nur, das wollte ich immer schon.
Ja, also nichts am Altar einer freikirchlichen Gemeinde, sondern da hat es dich in die Welt gezogen. Du wolltest hören, wie andere Völker vielleicht auch Gesundheit sehen und hast dich dafür interessiert, ne?
Ja. Vor allen Dingen, weil ich gesehen habe, wenn man sich diesen Energien stellt und einfach sich darauf einlässt, man muss nicht wissen, wie es geht, aber sich darauf einlässt und öffnet, was das bewirkt. Ich habe es ja in erster Linie bei meinen Kindern gesehen und habe gedacht, das will ich auch können.
Und können wir so weit gehen, Mukta, zu sagen, dass du an der Stelle vielleicht auch das Göttliche in dir, das Göttliche in der Selbstheilung, das Göttliche in deinen Kindern entdeckt hast, während vielleicht zu dem Zeitpunkt Petra noch ein Monopol der Göttlichkeit bei der Kirche gesehen hat, oder führt diese Aussage zu weit?
Da habe ich damals sicherlich mir keine Gedanken zugemacht, aber ich war schon immer, ja, früher nannte man das Okkultismus, aber ich war immer weiter interessiert als das, was man mit den Augen sehen kann, und hatte auch immer so ein Gespür, und heute nennt man das Intuition. Damals wusste man gar nicht, was ist das denn, ne? Und hat manchmal auch ein bisschen, ängstlich, würde ich nicht sagen, aber vielleicht unsicher gemacht. Und mit dem, dass ich diese Ausbildung machen konnte, habe ich das, was ich vorher immer schon gespürt, gefühlt, wahrgenommen habe, das hat auf einmal Farben und Namen gekriegt. Und dadurch war es leicht.
Wahnsinn. Und ja, damals warst du noch auf einem anderen Trip, Petra.
Genau, das mit dem Monopol trifft es ziemlich gut. Also ich sage das heute mit einem Lächeln. Ich habe gewusst damals, wie man auf die richtige Weise an den richtigen Gott glaubt. Und darin war ich ziemlich gut. Und ich zucke noch heute, wenn Mukla solche Wörter in den Mund nimmt. Also ich hätte zu meiner damaligen Zeit vor meiner allerersten ganz großen Lebenskrise sicherlich einen Bordstein gewechselt, wenn ich Mukta begegnet wäre. Mit sowas wollte ich nichts zu tun haben. Und heute habe ich natürlich, das muss ich jetzt in diesem Atemzug noch unbedingt sagen, ich weiß, dass damals meine Weltsicht und mein Gottesbild von Angst geprägt war. Und dass diese Angst mein Denken und meine Erkennungsfähigkeiten stark eingeengt hat. Und heute weiß ich, dass das absolut durchflutet ist von göttlicher Liebe und dass das nichts mit was Bösem zu tun hat. Und darüber bin ich sehr, sehr froh.
Also nichts mehr mit Bordstein wechseln. Jetzt geht ihr wirklich auf derselben Seite, Schulter an Schulter, umso schöner. Aber es ist ein wunderbares Beispiel. Du erzählst das heute natürlich mit der nötigen Distanz und natürlich auch aufgearbeitet. Aber es hört sich ja schon so an, als wäre das ein echter großer Meilenstein in deinem Leben gewesen, die Angst aus der Theologie, die Angst aus dem Glauben herauszunehmen. Auf die Seite der Fülle zu wechseln, ist das gut ausgedrückt, Petra?
Ja, ich würde sogar sagen, auf die Seite der Freiheit, mehr noch als Fülle. Denn Fülle hatte ich in meiner Wahrheit auch. Ja, aber ich hatte die Fülle in dem Wert der Kleinheit quasi, unter dem Deckmantel der Geborgenheit, des Schutzes vor dem Bösen. Heute weiß ich, dass es Freiheit ist, die letztendlich die Fülle ausmacht, dass wir zugreifen dürfen und dass das Leben ja unlimitiert ist.
Und ich würde jetzt gerne nochmal auf den Titel eures Buches eingehen, Durch die Krise zur Wurzel. Wenn wir jetzt die ganze Botschaft, die in diesem wundervollen Buch drinsteckt, entdecke die verborgene Botschaft deiner Biografie, erschaffe dich neu, Würde das auch schon darauf zutreffen? Würdest du sagen, du hast dich neu erschaffen, nachdem diese Erkenntnis durch dein System laufen durfte?
Ja, definitiv. Ich glaube, mich neu erschaffen würde ich sogar so sagen, ich habe das neue Bild von mir zugelassen. Mhm. Also ich habe zugelassen, dass ich erkennen konnte, wer ich eigentlich wirklich bin. Das war nicht zu erschaffen. Verstehst du? Das Bild wurde erschaffen. Man lebt ja mit Bildern. Aber dieses Zulassen, wer ich wirklich bin, die Begrenzungen rauszunehmen, zu verstehen, dass da nichts ist, was in die Hölle gehört. Diese Angst loslassen zu dürfen, das war nichts über Nacht, ja. Aber das war so, so wichtig und so, so wertvoll zu verstehen. Wenn ich es mal mit einem Zitat sagen dürfte, Gott ist Liebe und die Liebe treibt die Angst aus. Und das war der Game Changer, zu verstehen, dass Gott nicht der Gott der Angst ist, sondern der Liebe, und dass Liebe die Angst transformiert. Und das hat mein Leben komplett rund erneuert. Definitiv, ja.
Ist das auch der Anspruch von euch beiden als Autorinnen dieses Buches, anderen Menschen auch die Möglichkeit zu geben, ja, das wahre Bild von sich selbst zu entdecken?
Ja, in jedem Fall. Und vor allen Dingen eben auch dahinter zu schauen, dass all das, was ich rückwirkend erlebt habe, im Rückblick betrachtet einen Sinn gemacht hat, sogar mir zeigt, wow, da habe ich an der und der Stelle trotz Schmerz Ressourcen gelernt, habe mein Kraftfeld aufgebaut. Und wenn ich das jetzt erkenne, das soll eben auch das Buch machen, es auf alle Fälle jetzt zu erkennen, kann ich das jetzt nutzen, um mich auf ein neues Level zu bringen.
Es ist nie zu spät, heißt es ja auch übersetzt, oder?
Genau. Ja.
Und würdet ihr das auch tatsächlich jedem Menschen zurufen? Es ist nie zu spät, noch eine Krise auch im Nachhinein nochmal aufzuarbeiten und die wahre Botschaft dieser Krise auch nochmal aufzuschlüsseln?
Das ist meine tiefe Überzeugung. Solange ein Mensch in diesem Leben ist, ist sein Leben nicht zu Ende und er hat damit auch noch nicht sein Lebensziel erreicht. Und deshalb wir sind auf dem Weg, wir sind in dem Veränderungsprozess und wir, meiner Meinung nach, kommen wir nirgendwann an und sagen, so, hier bleibe ich jetzt, das war's jetzt und jetzt lege ich die Füße hoch und die letzten 30 Jahre gucke ich jetzt den Himmel an, so ungefähr, sondern es ist nie zu spät und es ist auch nie zu früh. Viele Menschen denken, jetzt muss ich zuerst das machen oder das oder jenes oder jetzt läuft's gerade so richtig gut. Ich glaube, dass es unfassbar wichtig ist, sich das Leben anzuschauen, die eigene Biografie anzuschauen und die Gelegenheiten, auch die kleinen Gelegenheiten, die das Leben uns bietet, Dinge zu verändern, zu nutzen, damit nicht die ganz großen Krisen kommen müssen. Das muss nicht sein.
Ja, also auch prophylaktisch lohnt es sich, auf die eigene Biografie zu schauen, ist ja dann die Aussage, finde ich total spannend. Und wenn man dann noch weiß, was ich jetzt unseren Hörerinnen und Zuschauerinnen natürlich noch nachliefere, dass ihr auch ein Coaching-Jahresprogramm anbietet, das auch heißt Dein wahrer Grund, dann wird schon klar, ihr haltet euch nicht an der Oberfläche auf. Ihr seid keine Frauen, für die es Kratzen an der Oberfläche. Hier geht es wirklich in die Tiefe. Und das ist auch das, was mich von Anfang an in der Zusammenarbeit mit euch fasziniert hat, wie sehr ihr ja nach ganz unten graben wollt. Und zwar nicht, um sich zu suhlen im Dunkeln, sondern ganz im Gegenteil, um dann auch nach oben zu wachsen. Euer Logo, wer sich das mal anschauen will, es ist auch auf dem Buch verewigt, das spricht davon. Es spricht davon, wie kraftvoll es ist, sich mit den eigenen Wurzeln, sprich mit der eigenen Lebensgeschichte zu beschäftigen, um dann erstmal richtig zu erblühen, um dann richtig zu wachsen und in die Ausbreitung, in die Entfaltung zu gehen. Finde ich ein unheimlich faszinierendes das Coaching-Motiv, das ihr dann ja auch in dem Jahresprogramm als Leitfaden sozusagen nutzt. Was erwartet Menschen, die mit euch auf diese Entdeckungsreise gehen? Könnt ihr da mal so einen kurzen Abriss geben? Natürlich können wir jetzt nicht das ganze Jahr wiedergeben, aber so einen Eindruck. Was passiert? Was erlebe ich? An welche Ebenen, an welche Plattformen gehe ich dran? Das fände ich total spannend.
Also ist egal, an welcher Stelle und mit welchem Thema ein Mensch einsteigen möchte. Dein wahrer Grund umfasst ganz, ganz viele Ebenen. Das kann beginnen mit, was ist eigentlich der wahre Grund, warum es mich immer so nervt, wenn mein Kollege ins Büro kommt und nicht vorher anklopft. Also es klingt erstmal banal. Und damit gehst du tiefer und tiefer und tiefer. Und am Ende endet es, was ist eigentlich mein wahrer Grund, warum ich in dieses Leben gekommen bin? Was will ich in diesem Leben für mich, für meine Seele oder auch für die Menschen oder die Welt, je nachdem, was meine Absicht war, hier zu inkarnieren, was will ich wirklich hier bewegen? Und je früher ich das weiß, na, je mehr kann ich doch die Zeit nutzen, die ich habe. Und deshalb ist mein wahrer Grund ganz, 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 ganz vielschichtig.
Ja, klingt ja so wie die eigene Bedienungsanleitung, oder Mukta?
Ja, absolut. Und mir fällt da gerade so eine Geschichte ein mit dem wahren Grund, als ich vor über 20 Jahren mich eben auch mit dem Chakrenwissen auseinandersetzte. Das war ja nun mal aus der östlichen Welt. Manche Dinge kommen eben von anderen Seiten auf uns und wir brauchen da ein bisschen länger dazu. Was mich aber immer fasziniert hat, war es, den Menschen zugänglich zu machen, die mit unserem Bewusstsein, mit unserem Wissen unterwegs sind. Also wie kriegen wir das heruntergebrochen, dass es jeder versteht? Und da gab es eine Situation bei mir zu Hause. Die Kinder waren noch klein und einer meiner Söhne kam und sagte, ich habe schon wieder so Halsweh, Mama. Du sagst doch immer, das bedeutet was. Was ist denn da jetzt der Grund? Warum tut mir jetzt der Halsweh? Dann habe ich kurz mich auf die Chakrenlehre eingelassen, habe gespürt, aha, Rot, Schmerz. Da gibt's etwas, was im Ausdruck blockiert ist, also jetzt ganz schnell runtergebrochen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Rot, Wurzelthema, Mutterthema. Vielleicht willst du deiner Mutter irgendwas sagen und kriegst es nicht raus. Damit zog er erstmal wieder ab und ein paar Minuten später kam er wieder und sagt, ich hab's. Ich hatte Geburtstag und das ist jetzt schon Wochen her. Das war damals in der Zeit, wo ich sehr, sehr viel auch beruflich engagiert und unterwegs war. Und wir haben immer noch nicht meinen Kindergeburtstag gefeiert. Also das steckt mir da drin. Dann habe ich gesagt, kein Problem, komm, wir machen gleich einen Termin und dann startet das. So, er zog wieder ab. Ich war immer noch mit einer meiner Töchter am Tisch beschäftigt, mich zu unterhalten. Und dann kam er wieder und sagt, ist fast weg. Das war es ja wohl. Ne? Und jetzt kommt die Pointe. Und da sagt meine Tochter, Moment mal. Die war jetzt 2 Jahre älter als er und sagte, wenn das so leicht geht, bevor ich jetzt was krieg, ich hatte auch Geburtstag, ist erst eine Woche her. Und du wolltest mit mir shoppen gehen. Können wir einen Termin machen? So eine süße Anekdote, die immer wieder ich in meinem Sinn habe, weil ich denke, das genau so funktioniert das. Entweder prophylaktisch, wenn ich die Lehre kenne und ich liebe es, sie zu unterrichten, wir lieben es, sie weiterzugeben, damit zu coachen. So großartig, der Körper spricht die Wahrheit, er hat einen Farbkodex in sich, man muss ihn nur verstehen. Und wenn ich den verstehe, das ist wie das Alphabet und dann noch mich übe zu spüren, in welchen Farben spricht mein Körper, spricht das Organ, spricht das Zentrum, dann kann ich mich selber aus der Situation wieder rausholen. Und das ist unser Ding. Wir möchten Menschen begleiten, ja, ein Jahr, und das ist sehr lang und intensiv. Und dass sie am Ende aber so viel mit uns Tools gelernt haben, dass sie das in Zukunft selber können und vielleicht sogar noch an andere weitergeben.
Ja, das spürt man. Das ist eure Mission. Und auch schon immer habt ihr mir auch das Gefühl gegeben, es geht uns nicht drum, hier die großen akademischen Frauen zu sein, die quasi nur in der Fachwelt mit anderen sich austauschen, sondern das soll bitte für jeden Menschen auf dieser Erde anwendbar sein. Kann das daher kommen, dass ihr eben beide 6 Kinder habt und immer schon drauf geachtet habt, auch Wissen verständlich, auch an kleinere Menschen weiterzugeben? Kommt das vielleicht daher oder hat das einen ganz anderen Grund?
Ich habe den Zusammenhang noch gar nicht so gesehen, ob das was mit unserer Mutterschaft zu tun hat. Aber das ist ein netter Gedanke, da werde ich mal wirklich drüber nachdenken. Aber Fakt ist tatsächlich, dass wir lernen von den Besten. Da achten wir sehr drauf, wo wir was lernen und dass wir wirklich fundiertes Wissen uns aneignen und hochkompetent das tun, was wir tun. Das bedeutet uns mir insbesondere in den Themen, die ich bearbeite, extrem viel. Und eben das zu dolmetschen in eine Sprache. Ich glaube, dass das auch was mit meiner Begabung zu tun hat, komplexe Dinge in einfache Worte zu fassen. Und ich mag es einfach auszusprechen, dass es jeder versteht. Ich liebe es einfach, wenn es einfach ist.
Ja, ja, und vor allem kommen wir dann raus aus so einem Turm der Weisen, ne, wo man so unter sich ist, sondern können das auch wirklich, wirklich weitergeben an Menschen, die daraus ihr Leben auch wirklich ein Stück besser machen können. Es ist so schön, das bei euch zu sehen, wie wichtig euch das ist. Und jetzt hast du schon angesprochen, ihr habt einen sehr hohen Qualitätsanspruch, was Fortbildung angeht, was euer eigenes Coaching-Angebot angeht. Da sind die Qualitätsmaßstäbe wirklich ganz bewusst sehr hoch gewählt. Es geht um die Transformation. Es geht darum, nachher wirklich Tools an der Hand zu haben, wie Mukta gerade schon sagt, einen ganzen Werkzeugkasten an der Hand zu haben und auch wirklich ein besseres Leben zu führen zu können. Nicht nur drüber reden zu können, sondern auch tatsächlich etwas anwenden zu können. Es reicht nicht, darüber zu reden, wie schön die Bohrmaschine ist. Ihr wollt nachher wirklich Löcher im Käse, Löcher in der Wand. Und das finde ich auch immer super sympathisch. Was sind das zum Beispiel für Werkzeuge, die ich innerhalb des Jahres erlernen kann? Vielleicht nur mal ein Exempel.
Ich mache mal was aus meiner Welt, also mein Fachbereich. Ich sage immer, die Qualität der Frage bestimmt die Qualität der Antworten. Und die meisten Menschen stellen, auch wenn sie schon gut selbstreflektiert sind, sie stellen sich einfach die falschen Fragen und drum finden sie ihre Antworten nicht. Und wir unterrichten und wir lehren und wir begleiten darin, die richtigen Fragen zu stellen. Also ein Tool ist, finde die richtige Frage, die dir die Antwort gibt. Und damit kannst du schon für dich ein ganz, ganz großes Stück weiterkommen. Und das machen wir, indem wir eben nicht die Antworten geben, sondern indem wir ihnen helfen, die richtigen Fragen zu stellen und dann ihre Antworten zu finden. Das wäre ein Teil von mir.
Und das andere Hilfe zur Selbsthilfe, ne? Und auch, was ich auch raushöre, ihr möchtet keine Abhängigkeiten schaffen, ne? Menschen sollen ein besseres Leben führen, auch wenn sie dann aus eurem Programm ausscheiden. Und nicht nur, wenn sie bei euch sind, in eurer Energie baden, gut klarkommen, sondern eben auch danach und anderen auch wiederum etwas Gutes tun. Ja, und aus deinem Fachbereich, Mukta, was würde dir da einfallen
an Tools? Vor allem, was ich gerade schon gesagt habe, das Chakra-Wissen, den Körper nicht beenden zu lassen, da wo wir ihn noch sehen, sondern das Feld ist viel größer, unendlich. Und da eben auch, was Petra sagte, die richtige Frage stellen. Auch die schamanische Heilarbeit unterrichten wir mit den Reisen, tiefen Meditation, Transformation. Und da ist es eben auch wichtig, immer die richtige Frage, gibt die richtige Antwort auf der Reise. Wir helfen, die archaischen Bilder zu verstehen, aber nur die Bilder, die der Teilnehmer selber hat. Und ihm zu helfen, das zu dolmetschen, ihn zu fragen, was bedeutet das für dich? Und zu unterstützen, die eigene Bedeutung herauszufinden. Und dann dadurch bedingt bekommt er die Idee für den nächsten Schritt.
Ja, und wenn ihr davon sprecht, die verborgene Botschaft der Biografie zu erspüren, da ist durchaus auch die körperliche Botschaft mit gemeint, Mukta?
Die körperliche Botschaft, klar, und auch durchaus mit mitgebrachten körperlichen, ich sage jetzt mal Defiziten und eben auch, was mir im Leben passiert, plötzlich ein Unfall, plötzlich irgendetwas, was meinen Körper stört, auf der körperlichen Ebene, aber auch mein Leben, wo plötzlich ein Komet einschlägt und alles ist anders als noch gerade. Ne? Das kann ja ganz viele Gründe haben. Und das eben auch dann zu erkennen und Biografiearbeit eben auch rückwirkend zu gucken, wo gibt's Parallelen, wo ist in verschiedenen Jahren das Gleiche passiert, dann herauszufinden, was war das denn für ein Jahr, was wollte dieses Jahr in meiner Persönlichkeit entwickeln und ist das, was passiert ist, etwas, was genau dieses Thema im Negativen triggert und wo ich deshalb noch tiefer gefallen bin, oder ist das, was da passiert ist, etwas, was mich wow hochgehoben hat und deshalb komme ich im Leben an der Stelle richtig gut klar oder eben weniger gut klar. Und indem man das herausfindet, kann man an diesen Themen eben noch viel effektiver arbeiten.
Wenn du sagst, mitgebrachte Beeinträchtigungen des Körpers, an was denkst du dann?
Ja, besonders an, sag ich mal, ja, wo der Körper eben mit Krankheit oder mit Dysfunktion schon geboren wird, also in dieses Leben hineinfällt, aus unterschiedlichsten Gründen, eben herauszufinden, was bedeutet das für mich? Und das hört sich vielleicht ganz dumm an erstmal, aber was ist der gute Grund für die Dinge, die ich auf dieser Seite nicht so gut kann oder wofür ich von Anfang an in meinem Leben Unterstützung brauchte, wo ich vielleicht Widerstände aufgebaut habe, 30 Jahre und jetzt erkenne ich, wenn ich es anders mir anschaue, wenn ich anders denke über die Situation, wenn ich die Verletzungen und die Traumas loslasse, das vielleicht als Ressource nutzen kann. Das ist das, was mitgebracht ist, was man auch im Nachhinein eben noch wieder heilen kann.
Das klingt auch so versöhnlich. Habt ihr ein Beispiel dafür, für so eine Auflösung?
Stimmt, ne?
Ja, unbedingt. Ganz großes sogar. Ich bin Mutter von einem Kind mit einem angeborenen Herzfehler. Unser fünftes Kind ist schwerst herzkrank geboren. Und über diese Selbsterfahrung mit als Mutter dieses Kindes, das in den ersten zwei Lebensjahren 20 Mal das Sterben überlebt hat und mit dieser Einschränkung nun auch erwachsen geworden ist, worüber wir echt froh sind, bin ich in eine Arbeit hineingewachsen. Ich habe über 20 Jahre mit herzkranken Kindern und Jugendlichen gearbeitet und gemeinsam haben wir auch Elterncoachings für Familien mit chronisch kranken Kindern gegeben über viele Jahre, also über 20 Jahre. So, und was wir damals mit diesen Kindern gemacht haben und wo ich empfinde, das war fast magisch, was da geschehen ist, wirklich. Wie innerhalb von einer Woche, wenn die Eltern uns ihre Kinder eine Woche anvertraut hatten, dann haben die neue Kinder zurückgekriegt. Wir haben aus diesen kranken Herzen eine Stärke gemacht. Wir haben mit den Kindern angeschaut, was alles musstest du vielleicht auch an Schmerzen erleiden, an Übergriffen, an Körperverletzungen. Ist ja nicht lustig, wenn du dauernd gepikst und genadelt wirst. Also all das, welche Fähigkeiten hast du genau dadurch entwickelt und was macht dich besonders einfühlsam, besonders sensibel, besonders rücksichtsvoll? Welche besonders hohen sozialen Fähigkeiten hast du entwickelt? Und all das, solche Programme haben wir über Jahre geleitet. Und inzwischen sind das alles junge Erwachsene geworden, mit denen wir zum Teil noch einen sehr intensiven Kontakt haben. Aber genau das ist es, zu sehen, nicht, boah, dieser blöde Herzfehler ist schuld und ich bin das Opfer eines kranken Herzens.
So kamen sie.
So sind sie gekommen. Und wenn sie gegangen sind, wir haben oft so kleine Videos gemacht und gesagt, hier werden echt Helden geboren. Ja. Und also das ist eine meiner schönsten Erinnerungen in dieser Zeit und wo wir auch sagen, ja, ohne unsere Tochter, die in dieses Anführungszeichen Schicksal hineingeboren ist, hätten wir diesen Weg nicht gewählt und hätten auch nie diese Selbsterfahrung gemacht, mit der wir dann eben schwerst traumatisierten Familien und ihren Geschwisterkindern auch helfen konnten.
Wow, und das ist auch eine der verborgenen Botschaften, ne, dieser Biografie, nicht nur der Biografie deiner Tochter, sondern eben auch deiner. Sie hat ja was mit dir zu tun und du konntest sie für dich ja auch gut drehen. Ihr habt jetzt angedeutet bei eurem Kennenlernen, dass da nicht nur 12 Kinder waren, sondern auch 2 kranke Männer. Gab es da auch eine Botschaft, die zu entdecken war?
Ja, also soll ich mal weitermachen? Bei uns in unserem System war das, dass wir waren ja damals sehr intensiv in diesem religiösen Kontext eingebunden. Also wie gesagt, nichts Böses, aber halt sehr fundamentalistisch. Und mein Mann ist sehr, sehr krank gewesen durch einen unverschuldeten Unfall. Und wir sind in eine sehr große Notlage geraten. Und er ist übrigens bis heute nicht wieder erwerbsfähig geworden. Ich habe die Kinder quasi allein großgezogen und die Familie allein ernährt. Und in dieser Phase hat das Gottesbild, ich sage es ganz bewusst, das Gottesbild nicht mehr geholfen. Also es war zwingend nötig, dass ich dieses, was mich da so eingegrenzt hat, loslasse und mich einem größeren Gott quasi zuwende. Und das hätte ich aber freiwillig nicht gemacht, weil ich ja so gelehrt war, du bleibe in dem, was du gelernt hast. Ich hätte diesen Weg freiwillig nie verlassen, nie. Ich wäre der ideale Märtyrer geworden, aber ich hätte meinen Glauben nicht verleugnet, niemals. Da war ich zu aufrichtig für, ja. Aber gleichzeitig.
Du wärst im System geblieben, wahrscheinlich. Ne? Ja. Du wärst im übertragenen Sinne des Wortes in der Kirchenbank sitzen geblieben, oder?
Ja, genau. Also, aus Angst, den falschen Weg zu gehen. Mhm. Und gleichzeitig war ich aufrichtig genug, und da sage ich immer, dem Aufrichtigen lässt Gott gelingen oder das Leben gelingen. Die Wahrheit findet immer ihren Weg zu uns, immer. Und also der wahre Grund letztendlich dann wieder. Mhm. Und das führte dazu, dass diese Gemeinde, zu der wir gehört haben, uns nach 3 Jahren auf eine ganz, ja, für uns sehr schmerzhafte Weise ausgeschlossen hat. Und dann standen wir plötzlich draußen. Und das, was darüber haben wir auch im Buch geschrieben, da gibt's ein ganz sehr ehrliches Kapitel darüber im Buch. Dieses zu verstehen, dass das das größte Geschenk war, was sie uns gemacht haben, Das war äußerst schmerzlich, weil das war ja für mich nichts mit dem Glauben zu vereinbaren, da rauszufliegen. Und das musste ich erstmal verarbeiten. Aber genau das hat mich auf den Weg gebracht, mich mit mir selbst zu beschäftigen, meine eigene Biografie anzuschauen. Und ich habe damals für mich was gesagt. Das ist auch so ein Satz, den ich immer, immer, immer im Herzen trage. Wenn ich schon da durch muss, dann soll es wenigstens nicht umsonst sein.
Ja, sehr gut. Ja, und seitdem wechselst du die Straßenseite nicht mehr, wenn da so schamanische Muktas kommen.
Zum Glück.
Allein dafür war es ja schon ein Segen. Ja, aber man lacht jetzt drüber, aber ich glaube, jeder, der vielleicht auch religiöse Gemeinschaften auch nur ein bisschen kennt, spürt, wie viel Loyalität da ja auch war auf deiner Seite, wie viel Nest, wie viel innere Heimat und was es bedeutet, ne? Also heute kannst du jetzt schon natürlich da durchgearbeitet drüber sprechen, aber zu dem damaligen Zeitpunkt war das sicherlich sehr, sehr schmerzhaft. Und ja, vielleicht auch eine Ermutigung für all diejenigen, die jetzt in einer Krise sind, wo es ihnen nicht gelingt, das Geschenk schon zu sehen, das darin liegt, wo es ihnen nicht gelingt, ja, aus diesem Schmerz, aus der Enttäuschung, aus der Kränkung herauszugehen, vielleicht auch aus der Unzufriedenheit über den eigenen Körper, fand ich jetzt auch gerade nochmal ein wichtiges Beispiel mit eurer herzkranken Tochter, nochmal so zu auch das mal umzudrehen und zu sagen, ja, vielleicht empfinden wir Dinge als Beeinträchtigung, aber sie haben auch einen Geschenkcharakter. Jede Behinderung ist auch eine Ermächtigung, ist auch eine Möglichkeit, Ressourcen zu eröffnen. Also das finde ich, sind unfassbar wichtige Hinweise und Denkanstöße, die ihr uns hier gebt. Vielen Dank dafür. Ja, jetzt haben wir natürlich auch schon eingangs versprochen, dass wir nochmal über das innere Kind sprechen und den Mythos inneres Kind und warum an manchen Stellen vielleicht auch dieses Konstrukt, das bestimmt sehr, sehr hilfreich ist, aber zu kurz greift. Könnt ihr uns da mal mitnehmen in eure Erkenntnisse dazu?
Ja, gerne. Für mich war, ich möchte mal ganz, ganz wertschätzend mit diesem Konzept beginnen. Für mich war das wirklich life-changing, als ich im Jahr 2007 als Teilnehmer, nee, 2005 war es, als Teilnehmer in einem ganz Wochenretreat, Vollzeitwoche, hochintensive Selbsterfahrung, innere Kindarbeit kennengelernt habe und meine durchaus anspruchsvolle, herausfordernde eigene Kindheit verarbeitet habe, zumindest damit angefangen habe. Und daraus hat sich auch für uns eine eigene innere Kindarbeit entwickelt, die wir haben sehr erfolgreich über 10 Jahre diese Retreats selbst geleitet und wirklich Hunderte von Menschen dadurch begleitet und auch Lebensveränderungen damit angestoßen. So, jetzt sind wir ja aber auch selber weitergewachsen und für mich ganz besonders hilfreich war die Erkenntnis, ich habe eine hochintensive Weiterbildung gemacht in Neurowissenschaften bei einem super tollen, begnadeten Lehrer und Dozenten. Und habe verstanden, wie das Gehirn funktioniert und dass das alles neuronale Vernetzungen sind. Und unsere Biografie ist in neuronalen Netzwerken buchstäblich Fleisch geworden. Das heißt, das innere Kind ist in unserem Gehirn erstmal ein Netzwerk von Synapsen. Und das eben, wenn man versteht, wie das Gehirn funktioniert, halt autonom steuert und eine ständige Rekonstruktion dessen ist, was wir einmal erlebt haben. Parallel dazu haben wir uns natürlich auch in andere Gebiete vorgewagt und viel über Bewusstseinsforschung gelernt. Und wir haben verstanden, dass die Persönlichkeit, die wir wirklich sind, nicht in unserem Gehirn ist, sondern dass das ein Bewusstseinsfeld ist, ich nenne das jetzt mal Seelenpersönlichkeit, gibt ja viele Begriffe, die man da anwenden kann, auch da benutze ich lieber einfache Worte, dass das nicht der Körper ist, aber dass das Gehirn sozusagen wie der Radiosender empfängt und übersetzt und in Handlung umleitet. So, wenn ich jetzt nur das innere Kind nehme und verstehe, was dem Kind an Schmerzen zugefügt wurde und was es dadurch gelernt hat und was es also nicht, und ich lerne mich selbst zu lieben und das Kind hier zu pflegen und zu kuscheln, dann ist das erstmal viel mehr, als ich bisher hatte. Und das ist gut. Dagegen sage ich nichts Schlechtes. Wenn wir dabei aber stecken bleiben, dann kommen wir nie bei uns an. Denn die wir sind, ist ein Bewusstseinsfeld. Und auch das innere Kind ist eigentlich ein Bewusstseinsfeld, im Quantenfeld ein Bewusstseinsfeld. Und es geht darum, das Gehirn von dem einen Bewusstseinsfeld, also das zu verstehen, zu nutzen, wie die Ressource, die da ist, zu nutzen, führt jetzt sicherlich zu weit, wenn wir das hier in die Tiefe gehen, aber da kann man noch, könnte man faszinierende Dinge noch drüber sagen. Und es an das andere Bewusstseinsfeld quasi als Hauptlieferanten anzuschließen. Also, wer bin ich wirklich? Warum bin ich hier? Was ist die Botschaft aus meiner Seelenebene heraus? Und dann aber zu verknüpfen mit den Ressourcen meiner Biografie. Und dann komme ich so richtig in meine Kraft und ich, in einem altmodischen Wort würde ich sagen, bin bevollmächtigt, voller Macht, mein Leben wirklich zu leben. Und da ist das innere Kind zwar ein Schlüssel, aber es ist nicht die Lösung.
Das ist sehr, sehr gut erklärt.
Selbstverständlich
rübergebracht. Ja, also das, was natürlich sofort auch uns entgegenschwappt, ist, wie anwendbar du diese spirituelle Ebene dadurch natürlich machst, indem du das innere Kind verknüpfst mit dieser spirituellen Ebene, mit dem Bewusstseinsfeld, mit der Seelenpersönlichkeit, egal wie wir es nennen. Es geht darum, die nächste Ebene, die Ebene, die über den Emotionen noch drüber liegt, über dem mentalen Bereich sozusagen. Und in dem Moment wird das Ganze richtig mächtig und vielleicht sogar göttlich, das wage ich jetzt mal zu sagen. Und mich würde interessieren, was hätte denn die alte Petra, die von damals, die aus der Kirchenbank, zu dieser Herleitung gesagt, zu dieser Terminologie Seelenpersönlichkeit, vielleicht auch höheres Ich, höhere Ebene, je nachdem, ne, welche Worte man verwendet, aber im Grunde, ne, sind wir ja jetzt so in dieser Gedankenwelt gerade drin. Was hätte die damals gesagt?
Also die hat geglaubt, dass sie in Sünden geboren, empfangen und geboren wurde und dass sie nur durch einen religiösen Akt, den Gott selbst in Form eines Menschenopfers gebracht hat, überhaupt aus dieser ewigen Verdammnis, in der sie von Geburt und von Zeugung an drinsteckte, herauskommen konnte. Das heißt, sie hätte geglaubt, dass diese Seelenpersönlichkeit ein durch und durch schlechtes, verurteilungswürdiges und dem Zorn Gottes stehendes Wesen ist und dass sie der Gnade Gottes bedarf, um davon erlöst zu werden.
Boah, ich kriege Gänsehaut. Das heißt ja auch, ja. Es hätte nur einen einzigen Ausgang gegeben, eine kleine Tür. Nimm die oder keine. Und so die Freiheit, die du ja eingangs auch angesprochen hast, die liegt eigentlich darin, zu begreifen, wir müssen in das neue Bewusstseinsfeld reingehen und das ist unendlich. Das ist nicht eine kleine Tür, sondern unendlich.
Ja, und weißt du, was das für mich das Besondere ist? Also ich habe ja aus dieser Zeit eine ganz tiefe, ich würde wirklich sagen, Liebesbeziehung zu diesem Christusbewusstsein entwickelt. Ich war jederzeit ganz, ganz aufrichtig in dem, was ich geglaubt und getan habe und auch authentisch. Und als ich bereit war, sozusagen meine Denkmatrix zu hinterfragen, habe ich eine völlig neue Perspektive auf das bekommen, was in der Bibel über Jesus geschrieben ist. Und es waren die Worte, die in der Bibel als Jesus-Zitate sind, die mir die Augen geöffnet haben, die mir gesagt haben, oh mein Gott, das habe ich ja noch nie so gesehen. Das ist ja gerade das Gegenteil. Und ich glaube, du spürst, wie beeindruckt ich noch heute bin, zu sehen, es kommt wirklich auf den Filter an, mit welchem Filter du die Dinge anschaust. Und die Qualität der Frage bestimmt auch hier die Qualität der Antwort. Und ich habe dann verstanden, meine ich zumindest, und ich glaube nicht, dass ich alles weiß, da gibt es bestimmt noch viel zu entdecken, aber ich habe verstanden, was die eigentliche Botschaft ist von der historischen Persönlichkeit, die Jesus ja zweifelsfrei war.
Und das heißt, bist du dieser Person näher gekommen dadurch als vorher?
Mit Sicherheit. Also mit Sicherheit.
Ich finde es sehr, sehr aufregend, diesen Bericht. Und ich finde es insofern besonders aufregend, weil es uns alle anderen auch einlädt, mal genauer hinzuschauen, auf die Filter zu schauen. Klar, auf die inneren Kinder, schön ausgedrückt als Schlüssel, um überhaupt in ein neues Bewusstsein, in diese höhere Ebene auch mal vorstoßen zu können, weil es uns neugierig macht auf die Chakrenlehre, um mal zu begreifen, was unser Körper uns eigentlich jeden Tag meldet und signalisiert. Und wir aber, weil wir die Werkzeuge nicht an der Hand haben, die Mukta lehrt, einfach überhören. Es macht wahnsinnig neugierig darauf, das ganze Programm mal näher kennenzulernen, auch zu verstehen, was heißt eigentlich vierphasiges Modell der Krisenbewältigung. Das kann man alles bei euch erfahren, wenn man sich ein Erstgespräch holt, wenn man sich mal beschnuppert mit euch, um herauszufinden, darf das Programm dein wahrer Grund, ja, der Anfang einer sehr, sehr tiefschürfenden Persönlichkeitsentwicklung sein? Ja, oder wenn man hingeht und sagt, ich bestelle mir jetzt als erstes mal das Buch, das uns jetzt hier auch zusammengeführt hat und dazu geführt hat, dass wir hier das Gespräch führen durften. Durch die Krise zur Wurzel, entdecke die verborgene Botschaft deiner Biografie und erschaffe dich neu. Also wir können jeden nur ermutigen, nehmt Kontakt auf mit diesen beiden wunderbaren, ich wage es mich zu sagen, sehr weisen Frauen. Frauen, die sich nicht verstecken hinter Fachbegriffen, sondern Frauen, die sagen, wir wollen an unsere Weisheit einen Henkel machen, damit du sie anwenden kannst. Das schätze ich ganz, ganz besonders an euch beiden. Und ich freue mich so sehr, dass ihr heute hier seid und so viel berichtet habt. Wir könnten stundenlang reden. Und ja, das war ein Anfang und wir bleiben in Kontakt. Ihr seid wunderbare Uplifterinnen. Könntet ihr uns abschließend noch verraten, wo ist so dieser Schnittpunkt, den ihr in Uplift vielleicht auch zu eurer Arbeit entdeckt habt? Wo spürt ihr, doch, das war der Anziehungspunkt hier, haben wir vielleicht auch eine ähnliche Mission?
Also das ist ganz leicht. Was definitiv das der Punkt war, wo ihr uns abgeholt habt und was sich durch die gesamte Zeit durchgetragen hat, ist eben begrenzende Glaubenssätze über mich selbst, die Paradigmen meines Lebens zu verstehen und zu transformieren und zu merken, auch da, das ist nur eine vorübergehende Aufnahme dessen, was ich glaube, wer ich bin. Und da haben wir, glaube ich, eine absolute Synchronizität gehabt und haben sie. Und es war schön, in diesem Energiefeld und Bewusstseinsfeld, welches ja auch Uplift darstellt, unsere Arbeit zu entwickeln. Das hat uns, glaube ich, sehr, sehr, sehr unterstützt an dieser Stelle.
Abgelüftet vielleicht sogar. Absolut. Und da war wieder das Motiv Freiheit, was ich rausgehört habe, Befreiung von all dem, was uns fesselt, was uns kleiner macht, als wir wirklich sind und vor allem kleiner macht, als unsere Seelenpersönlichkeit uns an Möglichkeiten vorgibt. Ihr zwei Lieben, fühlt euch gedrückt aus der Ferne, sofern, ja, und ganz, ganz lieben Dank für alles, was ihr uns heute so an Gedankenanregungen geschenkt habt. Es ist eine Einladung, sich mit euch näher zu beschäftigen, mit dem Buch oder eben auch mit einem Gespräch, um herauszufinden, darf dieses Jahresprogramm dein wahrer Grund ein toller, toller Grundstein sein für ein ganz, ganz neues Leben? Denn Erschaffe dich neu ist nicht umsonst der Untertitel eures Buches.
Ja, so sieht's aus. Danke, liebe Nicole.
Vielen Dank auch für dich.
Ja, überhaupt danke.
Das sage ich auch und wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Und vielen Dank an alle, die uns zugehört haben.
Ja, ebenso. Vielen herzlichen Dank.